Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo, neues Jahr, neue Folge.
Ja, neues Jahr, neue Folge, neue Woche, alles ist neu. Unsere Gästin heute ist auch neu. Hallo, liebe Elena.
Hallo Christiane, es freut mich. Und liebe Brenda.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Und damit die Leute dich auch gleich besser kennenlernen, stelle ich dich gleich mal vor. Du bist diplomierte psychologische Beraterin. Du bist Speakerin, Podcasterin und Coach. Dorthin gebracht hat dich ein sehr durchwachsenes Jahr 2020 und seither stellst du dich auf die Bühnen und hinter die Menschen, um deine hart erlernten Learnings weiterzugeben und anderen dabei zu helfen, sich selbst in den Fokus der eigenen Aufmerksamkeit zu stellen. Seit dem letzten Jahr kann man dich auch wöchentlich in deinem eigenen Podcast bewusst weiblich hören, indem du über Veränderung, Eigenverantwortung und das Verlassen der Komfortzone sprichst. Das ist einmal ein ganzes Pool an Themen, und welches wir uns daraus gepickt haben und worüber wir mit dir heute reden wollen, das erklärt jetzt die Brenda.
Dankeschön, liebe Christiane, für die schöne Vorstellung. Ich habe das Thema für dich zum Vorstellen, nämlich wir wollen mit dir heute reden über wie Phönix aus der Asche, wie man Fan von Krisen wird. Auf deiner Homepage kann man lesen, dass du Menschen helfen möchtest, den Mut zu finden, festgefahrene Denkmuster zu durchbrechen und neue Perspektiven zuzulassen. Genau darüber wollen wir mit dir heute reden. Was hat dich dorthin gebracht, wo du heute bist? Warum möchtest du anderen Menschen helfen? Und wie vor allem? Und wie wird man ein Fangirl von sich selbst? Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Hotel oder Zelt?
Zelt.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Ich würde gerne die Nordlichter sehen, in wo auch immer sie sind, weil geografisch bin ich leider nicht so bewandt, aber die Nordlichter würde ich gerne sehen.
Was ist der beste Geruch?
Selbstgekochtes Essen und Espresso.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Das kann ich jetzt so nicht so ganz beantworten, aber es gibt da jemanden, mit dem ich gerne auf einer einsamen Insel stranden würde, ja. Also so viel sei verraten, es ist ein Mann, ja.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Drama Queens müssen jetzt den Raum verlassen.
Danke sagen möchte ich.
Den Menschen, die mich die letzten Wochen und Monate unterstützt haben, da auch ich nicht ganz krisenfrei bin und die Selbstständigkeit oft auch mit Zweifeln zu tun hat, ja, und mich diese Menschen, die mir sehr nahe stehen, da durchgetragen haben. Und denen würde ich gern Danke sagen.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz. Bis vor einigen Wochen war es Espresso. Also ich habe eine Siebträgermaschine. Und ich liebe meinen Kaffee zu Hause selbst zuzubereiten. Jedoch, ich glaube, es ist ein bisschen meinem Alter auch geschuldet, brauche ich eine neue Bohnensorte, weil ich sehr viel Robuster drinnen habe und der macht Herzklopfen. Und jetzt ist es, ich sag immer, der Del Carlo Espresso, der eine Mischung ist zwischen ja dem klassischen Espresso und ich möchte es nicht sagen, verlängert schwarz, finde ich furchtbar. Aber es ist so eine Mischung aus. Ich trinke in Schwarz.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Man merkt, du kennst dich mit Kaffee aus.
Ja.
Das hat man jetzt ein bisschen durchgehört. Nachdem es so gut funktioniert hat, starten wir gleich mit der ersten großen Milch- und Zuckerfrage. Und nachdem du dich so gut mit Kaffee auskennst, bin ich da sehr gespannt auf deine Antwort. Was ist oder war denn der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja nicht unbedingt nur darum, wie er geschmeckt hat, ob das jetzt ein Robusto war oder nicht, sondern eher wo oder mit wem man den getrunken hat.
Also diese Erfahrung teile ich einmal im Jahr mit mir. Und das ist so, ich habe noch Familie in Italien, also ich habe Wurzeln in Italien, Del Carlo kommt aus Italien, aus Mittelitalien und ich fahre einmal im Jahr meine Familie besuchen, das sind 1200 Kilometer, die Reise trete ich meistens alleine an und der beste Kaffee, geschmacklich lassen wir mal stehen, aber die Emotion ist, wenn du über die italienische Grenze kommst und dann bei der ersten Autogrill, genau, stehen bleibst und dann gehst du hinein und sagst, un caffè per favore und dann kriegst du deinen un caffè. Das ist für mich der beste Kaffee, weil dann weiß ich, okay, das erste halbe Jahr ist abgeschlossen, ich bin auf dem Weg zu meiner Familie und habe dann meistens noch einen Großteil der Fahrt vor mir, aber es ist der beste Kaffee, ja.
Ich finde das so lustig, dass du das sagst, weil die Antwort, der erste Kaffee in Italien kommt relativ häufig, aber bei dir ist es eher das zu nach Hause kommen, während es bei anderen Leuten immer ist, das auf Urlaub fahren. Das finde ich sehr, ja, sehr witzig.
Ja, und es ist halt wirklich eine Strecke, also 1200 Kilometer, das fährst halt nicht einfach so, sondern du machst dich auf dem Weg zur Familie. Und wir haben Familie dort, und das ist ein Restaurant mit Campingplatz vis-à-vis von einem See. Das ist in Lazio, also unterhalb von der Toskana. Ja, und das ist deswegen auch vorher die Antwort mit Zelt, weil das sind 2 Wochen Campingurlaub und das ist kein Luxuscampingplatz, sondern das ist wirklich zum Runterkommen. Du hast vis-à-vis den See, es ist in einem Naturschutzgebiet und da ist Dolce Far Niente, würden wir sagen in Italien, das süße Nichtstun. Hm?
Fenst bei mir offene Türen ein damit, finde ich großartig.
Ich finde das super, dass jemand einmal das Robusta geht anspricht. Ich meine, ich habe das auch. Ich kann keinen Robusta mehr trinken, weil ich glaube, mein Herz will rausspringen.
Ja, Brenda, ich verstehe dich. Ja, also das ist so unfassbar. Ja. Ich kann den Timer stellen, eine halbe Stunde, nachdem ich den Kaffee getrunken habe. Und vor allem, wenn ich dann noch zum Beispiel eine Online-Coaching oder was habe, ich zitter dann, ja, und dann nehme ich, okay, geht nicht mehr. Also ich muss die Bohne verändern. Ja. Also ich habe eine 60er-40er-Mischung, 60 Arabica, 40 Robusta.
Das
ist zu viel.
Ja. Ich kann dann auch doppelt so schnell reden, wie ich eh schon rede. Das ist ganz super. Deswegen danke, dass du es ansprichst. Weil das war so eine der ersten Dinge, die ich von mir selber gelernt habe, dass Robusta bei mir gar nicht mehr geht. Und das muss Arabica sein, 100%, weil sonst habe ich echt sein Lebensproblem.
Ja. Ich verstehe dich.
Aber gehen wir mal zum Thema. Und ich versuche jetzt einen Bogen zu spannen zwischen Kaffee trinken und wie wir uns kennengelernt haben. Du hast uns nämlich selber angeschrieben. Und du hast 2020 hat sich dein Leben sehr stark verändert.
Mhm.
Gab es irgendwo so einen Moment, wenn magst du es vielleicht auch erzählen, wie was sich verändert hat? Und gab es irgendwo so diesen Moment, wo du mit einer Kaffeetasse irgendwo gesessen bist und gesagt hast, da bin ich jetzt durch.
Das ist eine richtig gute Frage. Danke dafür. Denn ich glaube, es ist noch nicht abgeschlossen.
Okay.
Ich habe 2020 ja nicht nur eine Lebenskrise gehabt. Ich habe ein ganzes Krisenpaket vom Leben geschenkt bekommen und habe mich mit damals 37 Lebensjahren komplett neu aufgestellt. Also ich habe 12 Jahre Unternehmertum, 13 Jahre Beziehung, Ehe, 37 Lebensjahre am Land. Einfach mal in der Hard-Lockdown-Zeit abgeschlossen und bin nach Wien gegangen und habe gesagt, okay, wer bin ich überhaupt? Also das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Denn ich dachte, ich kenne mich, aber ich kannte mich gar nicht. Und da ging ein Prozess los, mit dem ich so nicht gerechnet habe. Also die Frau, die ich heute bin, die ich liebe und die ich auch lebe, mit jeder Facette, auch wenn sie manchmal, ja, vielleicht die Facette noch zum Vorschein bringt, die man halt nicht so gerne mag, ich gelernt habe, mich zu feiern dafür. Den Moment, ich glaube, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil ein Teilbereich für mich noch nicht komplett ist und ich daran noch am Arbeiten bin. Daher könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich es schon für mich abgeschlossen habe. Und dadurch, ich ja selber in der Persönlichkeitsentwicklung bin, beruflich, weiß ich, dass wir uns immer wieder verändern. Und ich finde das so spannend, bei mir selbst zu beobachten, weil ich sage immer, ich gehe in eine empirische Studie oder ich bin in einer empirischen Studie mit mir selbst. Denn ich schreibe sehr viel nieder, also jeden Tag. Ich gehe auch jedem Gefühl nach, was tut sich bei mir, was spricht es gerade an, wieso wird das angesprochen, wofür dient es mir. Also ich mache das, was ich mit meinen Klientinnen mache, auch am liebsten mit mir selber. Und da ist die Veränderung immer wieder drinnen. Dass ich aber jetzt einmal gesagt habe, dass dieser große Brocken an Veränderung, der das Jahr 2020 mit sich gebracht hat, machen wir es anders. Sagen wir, wann war der erste Moment einmal da, dass ich gesagt habe, ich bin frei von, ich kann das, was ich erlebt habe, vielleicht auch endlich mal loslassen und sagen, ich habe es für mich geschafft und nicht immer dieses, ich habe versagt. Also ich habe mich ja ganz lange als Frau dritter Klasse eigentlich betitelt, also nicht einmal erster, zweiter, sondern gleich die dritte, weil ich mit 37 Jahren geschieden war. Das Eigenheim war weg, was ich selbst gebaut habe. Der BMW war weg, der Mann war weg, der Hund war weg. Kinder hatte ich auch keine. weil das gesundheitlich bei mir nicht möglich war. Und für mich war das Gefühl des Versagthabens sehr stark. Und dass ich sage, ich feiere mich, das habe ich eigentlich noch nicht so lang, muss ich sagen. Das geht jetzt vielleicht gerade ein Dreivierteljahr, wo meine ganzen Ausbildungen dann auch irgendwo zu Ende gegangen sind und ich auch meine ersten Bühnenerfahrungen gesammelt habe, weil da war voriges Jahr sehr viel dabei. Ja, und da war der Moment hinter der Bühne, wo mit einem Arabica, keine robuste Mischung, nach einem Bühnenauftritt, wo ich mal gedacht habe, ja, und jetzt bin ich die Frau, die ich so lange in mir gespürt habe und jetzt darf ich sie leben. So in all ihren Facetten, ja. Also vor einem Dreivierteljahr.
Was hat dich hinter die Bühne quasi gebracht zu dem Moment? Also was war der Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt dieses Krisenpaket bekommen und ich arbeite mich dadurch. Was war der Schritt zu sagen, ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das auch für andere Leute?
Das ist alles per Zufall entstanden. Das war alles so nicht geplant. Ich habe 2003 maturiert und bin als Berufsnomadin hinaus ins Feld der Arbeitenden gegangen. Ja, ich wollte immer Rechtsanwältin werden. Ich wollte eine Ellie McBeal sein. Die fand ich so cool damals. Bis ich dann festgestellt habe, das österreichische Rechtsgebiet schaut ganz anders aus als in Amerika. Und ich habe zu arbeiten begonnen in den verschiedensten Berufsfeldern und war ja bis 2020 dann auch tätig und habe aber nie so wirklich gewusst, wohin mit mir. Und aufgrund dieser Veränderungen, die da angestoßen sind oder losgegangen sind und meiner Krisenpakete habe ich mir dann selbst Unterstützung gesucht, weil ich gemerkt habe, okay, ich schaff's nicht mehr. Also ich habe, mein Kopf hat diese Veränderung noch nicht ganz oder diese Veränderungen, die da damals waren und diese Krisen nicht, ich habe das nicht mehr gescheit erfassen können. Ja, also jetzt nicht, dass ich irgendwo wirr herumgelaufen bin, aber ich habe gemerkt, meine Denkprozesse sind verschoben. Ich glaube noch immer, dass ich im Haus bin und nicht in einer 50 Quadratmeter Wohnung und habe mir Unterstützung gesucht bei einer diplomierten Lebens- und Sozialberaterin. Und wie die so mit mir gearbeitet hat, habe ich mir gedacht, boah, hey, wie toll, sie lässt mich in meinem Sein und ich habe ja keine Diagnose, keine psychische und habe mich dann dahingehend mehr erkundigt, was brauche ich denn dazu, um so jemand zu werden und habe dann 22 mit der Ausbildung selbst angefangen. Und im Zuge dieser Ausbildung machst du auch ganz viel Selbsterfahrung. Das heißt, du schaust dir deine Themen an, woher kommt's, wohin geht's und habe festgestellt, wie viel mir das gebracht hat und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Die psychische Gesundheit ist ja leider noch immer in einem Feld da draußen, was wir ja lieber tabuisieren, auch wenn es schon besser geworden ist, ja. Aber unsere Gesellschaft neigt ja leider auch dazu, ich sage immer, grenzüberschreitende Kommunikation halt sehr lapidar mit manchen Themen umzugehen. Und da hast du ja gleich einmal einen Gläscher oder, na schau dir die an, die geht jetzt zur Psychotante. Und ich mir denke, ich habe 2 Jahre bei der Ö3-Kummernummer gearbeitet, ja. Ich weiß, wie viele Leute da anrufen, weil es anonym ist, weil es leicht geht. Und für mich das wichtig war, dem eine Bühne zu geben. Und wie ich dann das Ende meiner Ausbildung näher gekommen ist und ich schon in meiner freien Praxis tätig war, habe ich gemerkt, ja, ich kann ja noch viel mehr. Und so bin ich dann auch zum Ali gekommen, zum Ali Malocci, bei Zufall eigentlich. Ich kannte den gar nicht. Ich höre halt gern Podcasts. Und er ist dann irgendwann beim Robert Kratke gesessen und ich habe mir gedacht, wie toll und wie er auch mit seinem Thema umgeht. Und ich immer, ja, also ich hätte auch ein paar Themen, die ich gern der Welt mitteilen möchte. Und vor allem, es dient ja immer für etwas, wenn man aus dem Drama-Queen-Modus rauskommt und in den Fanclub der Eigenverantwortung eintritt und sagt, okay, es darf mal Mimimi sein, es darf mal wehtun, aber dann packen wir wieder die Arschbacken zusammen, ja, und schauen uns an, wofür dient's mir denn und wie kann ich's denn vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Das muss doch auch raus. Und ich habe auch gemerkt in meinen ganzen Coachings und auch in den Gesprächen mit meinen Klientinnen, da geht's nicht mehr darum, dass die bitten bleiben wollen und darüber reden wollen, schon zum 100.000. Mal, was vor 2 Jahren gewesen ist, was vor 5 Jahren war oder was vor 40 Jahren war. Die möchten weiterkommen. Die möchten das loslassen und vorankommen. Und die Psychologie hat ja jetzt auch mittlerweile den Einschlag der positiven Psychologie, dass wir sagen, okay, wir machen nicht mehr nur mit Freud und schauen den Blick zurück und müssen im Drama bleiben und so weiter, sondern wir schauen nach vorne. Ja, und so ist das dann entstanden, dass ich mit dem Ali in die Zusammenarbeit gekommen bin. Und da, also ich bin immer schon ein bisschen bühnenaffin gewesen. Auf den Mund bin ich, glaube ich, noch nie gefallen. geschauspielert habe ich auch öfters mal, also mit einer Künstlerin gemeinsam. Ja, und so ist das dann eins zum anderen. Und ich komme halt noch aus einer Zeit, wo das Schulsystem halt jetzt nicht so war, dass du gesagt hast, okay, du lebst deine Facetten oder das, was dir gut tut. Ich weiß, meine Deutschprofessorin hat immer gesagt, du bist so eine Geschichtenerzählerin. Storytelling gab es in den 2000ern noch nicht, ja. Und meine ganzen Aufsätze waren immer sehr detailliert, weil ich halt auch so fühle und das so wahrnehme, ja. Naja, jetzt bin ich Geschichtenerzählerin, weil auf der Bühne brauchst du Storytelling und umso ausführlicher es ist, umso mehr kannst du die Leute mitnehmen und die kannst du ihnen die Bilder in den Kopf setzen und das wächst dann. Und wer hört nicht gerne eine schöne Geschichte, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen wehtut? Ja, und so ist es dann zur Bühne gekommen. Und natürlich durch die Bühne war dann auch dieses, okay, Podcast wäre gut, einfach auch meine Wahrheit, denn es ist ja meine Wahrheit, als Fangirl der Eigenverantwortung zu sagen, okay, dann Podcast und bewusst weiblich. Ich sage immer, es ist nicht nur für Frauen, sondern ich rede halt aus der weiblichen Perspektive und jede Frau weiß, dass Männer, oder machen wir es anders, jeder Mann weiß, dass wir Frauen anders denken. Und ja, ich halt auch Themen anspreche wie unsere Hormone oder weiß ich nicht was. Also wir sind ja nicht nur das, was man sieht, sondern da tut sich ja innen drin ganz viel. Und ich habe gelernt, ich gleiche immer gerne mit mir selbst ab. Also auch, wo zieht's mich hin? Mit wem möchte ich ins Gespräch gehen? Wo mache ich lieber einen Bogen rundherum? Also das ist etwas, dieses raus aus dem People-Pleasing und Grenzen ziehen. Ja, also ich bin keine Grenzgängerin mehr, sondern ich bin eine Grenzkennerin.
Jetzt ist dein Prozess schon sehr stark verbunden, aber auch mit deiner Geschichte. Und du hast gesagt, ja, du hast dich irgendwie als gefühlt, dass du eine Frau dritter Klasse bist und dass du irgendwie nicht gut genug warst vielleicht zu dem Zeitpunkt. Wie schwer ist es eigentlich, wenn du Geschichten erzählst und wenn du auf die Bühne gehst und wenn du mit anderen Menschen arbeitest, immer wieder diese Erinnerung vorzuholen und immer wieder zu sagen, schau, das war meins, ja, und das ist mir passiert. Also macht das nicht das Abschließen auch ein bisschen schwierig?
Nein. Also ich habe mir meine Sachen sehr genau angeschaut. Ich habe Aufstellungen dazu gemacht. Ich habe System geschaut. Also alles, was mein Feld der Arbeit hergibt, habe ich mir angeschaut, weil mir sehr bewusst ist, dass wenn meine Klientin da sitzt oder wenn ich ein Interview gebe, ich nicht in Tränen ausbrechen möchte und auch nicht, wenn ich mit nach Hause komme, dann noch mit dieser Geschichte herumlaufe. Für mich ist sehr klar, dass es ist ein Teil von mir. Und das ist auch das, was ich meinen Klientinnen immer sage, es darf gewesen sein. Wir haben eine Lebenslandkarte, meine geht jetzt schon über 42 Jahre und ich weiß genau, wann was passiert ist, wo was passiert ist. Manche Erinnerungen verblassen auch. Man hat es gar nicht mehr so am Schirm. Unser Hirn spielt uns ja auch oft Streiche. Also es ist ja dann auch, was hört man dann so? Und es ist für mich meine Geschichte und wenn ich sie brauche, dann packe ich sie aus. Und wenn sie mir gerade nicht dient, dann packe ich sie auch wieder weg. Und das ist aber jetzt nicht, dass ich sage, ich vergrabe sie irgendwo, sondern ich bin da schon durchgegangen durch meine Sachen. Also auch am Boden zu sitzen und nicht zu wissen, wofür das Ganze gut ist und sich zu fragen, Alter, was wird's, wenn's fertig ist? Weil ich sehe das Licht gerade nicht. Oder ich möchte gern wieder zurück zu meinem Ex-Mann oder in meinen alten Job, weil es halt bequem ist. Ich kenne das. Ich weiß aber auch, was es heißt, durchzugehen und weiterzugehen und das auszuhalten einmal. Und ja, dann sind halt ein paar Tage dabei, die geschissen sind und dann geht's aber auch wieder. Und das, was mir meine Klientinnen bringen, oder machen wir es anders, was es mir hilft in der Arbeit mit meinen Klientinnen, ist meine Empathie und die emotionale Intelligenz. Das heißt, ich kann besser nachempfinden, wie es ist, auch betrogen zu werden vom Mann. Wenn man nicht gleich rauskommt, und ich bin immer schon eine gestandene Frau gewesen, und ich habe immer gesagt, also wenn ich einmal beschissen werde, dann bin ich weg. Ja, es geht nicht immer alles so einfach, nur weil es unser Kopf uns sagt oder die Gesellschaft es von uns erwartet. Rauszukommen und zu sagen, so und jetzt reicht's und jetzt mache ich das, ist eine Entscheidung, die mit ganz viel Schmerz verbunden ist und das muss man dann auch einmal aushalten können. Also für mich, meine Geschichte ist meine Geschichte. Die schnalle ich aber niemanden anderen um. Nein. Und mittlerweile, also wenn ich was kann, dann ist es charmanter Sarkasmus, nennen wir es mal so. Ja, und wenn man drüber lachen kann, dann fällt es ja auch wieder ein bisschen leichter. Also ich bin fein mit meinen Geschichten, mit allem, was ich erlebt habe. Und da war alles dabei, was eine Frau vielleicht nicht in ihrem Leben haben möchte. Ja, aber es darf gewesen sein, so.
Da geht's ja auch ganz viel, und auch wenn man sich deine Homepage oder dein Instagram oder generell deinen Content anschaut, es geht ja auch viel um Komfortzonen verlassen, weil es wäre einfacher, wenn man wieder zurückgeht und Scheuklappen aufsetzt. Aber Komfortzone ist ja eigentlich, also es gibt ja einen Grund, warum sie so heißt. Wie sieht deine Komfortzone jetzt aus?
Ich überlege gerade, ob ich eine Komfortzone habe. Weil mittlerweile bin ich ja zu einer Person geworden, die ja lieber mutig ist und sich ihren Ängsten stellt, als dort zu verharren, wo sie ist. Also meine letzte Erinnerung ist zum Beispiel, ich bin jetzt kein Fangirl von Höhe. Also ich mag Höhe gar nicht. Und im Prater in Wien gibt's aber dieses Kettenkarussell, was in der Höhe ist, also fährt so. Und ich habe mir Anfang voriges Jahr, 25, habe ich mir vorgenommen, ich möchte das heuer machen. Sondern hat sich aber nie die Situation ergeben, und mit wem mache ich das, weil irgendwie brauche ich auch jemanden an meiner Seite, wo ich sage, okay, mit dem überstehe ich das. Und es hat sich dann eine Möglichkeit ergeben im Sommer, wo ich das dann machen konnte, und ich wusste nicht recht, ob das ist, was ich machen sollte. Und ich bin jemand, wenn ich nervös bin oder aufgeregt bin, dann werde ich sehr ruhig. Also dann rede ich gar nicht mehr und schaue nur mehr. Und meine Begleitung da, ich frage, ob ich das überhaupt noch machen möchte. Und ich sage, ja, na, weil ich nichts sage. Sag ich, ja, das, ich sammle mich gerade, so nach dem Motto. Und wir haben das dann gemacht, ja. Und ich bin da drinnen gesessen, wie als ob ich am liebsten rausgesprungen wäre. Also so verkrampft war ich schon sehr lange nicht mehr in meinem Leben. Ich weiß aber auch, dass mutig sein immer was mit Angst zu tun hat. Also wir können nicht mutig sein, ohne Angst zu haben. Und die Angst geht auch gemeinsam mit dem Mut. Und wenn wir das nicht hätten, würden wir ja alle vom Hochhaus springen, ja. Also das heißt, die Angst immer wieder mal zu überwinden, etwas Neues auszuprobieren. Und so hat ja auch mein Leben 2020 begonnen, dass ich entschieden habe, jetzt kaufe ich mir ein Skateboard, weil ich möchte jetzt endlich mal Skateboard fahren lernen. Und wer verbietet es mir denn, außer ich mir selber? Und da hat dieser ganze MM, oder im Podcast rede ich immer vom MM, vom Mutmuskel, diesen zu stärken, so hat es begonnen. Und Komfortzone, was ist für mich eine Komfortzone? Mein Leben ist ständig in Veränderung. Ich bin ständig in Veränderung. Ich lerne dazu oder lege auch wieder was ab, wo ich mir denke, okay, das nutzt mir jetzt nichts mehr, jetzt werden wir das anders machen. Ich habe meine Routinen, die sind mir wichtig. Das hat aber eher mit meiner Gesundheit zu tun, mit Ernährung, mit Sport, mit welchen Menschen bin ich in Verbindung, mit welchen Menschen bin ich in Kontakt, mit welchen Menschen setze ich mich auseinander und wo ziehe ich meine Grenzen. Ich bin sehr viel mit mir. Das ist etwas, was für mich wichtig ist, auch psychisch gesund zu sein. Und das sind vielleicht meine Zonen, wo ich sage, das sind meine Wohlfühloasen. Komfortzone gibt es für mich nicht mehr. Das ist, dafür habe ich zu viel erlebt, und ich habe für mich entschieden, ich will das geilste, beste, schönste Leben für mich haben. Und ich werde jede Konsequenz dafür ziehen, dass ich das bekomme. Ich lebe privilegiert in Österreich. Es fehlt mir an nichts. Und ja, es war meine Entscheidung zu sagen, ich tue das Beste für mich, und wenn es unbequem ist. Und das heißt auch mal vielleicht Nein zu sagen in Situationen, wo man sich denkt, aber ich hätte das halt so gern, aber es passt halt gerade nicht. Ja. Und das sind auch die Entscheidungen, die teilweise sehr hart sind und auch sehr wehtun können, aber in der Rückschau dann so viel Potenzial gehabt haben, dass ich sage, ich komme weiter. Also nein, Komfortzone kenne ich nicht mehr.
Wäre nicht die Komfortzone das, zu sagen, jemand will etwas von einem oder fragt etwas oder erwartet etwas von einem und erwartet auch ein Ja? Ist das Verlassen der Komfortzone nicht zu sagen, ich bin für mich da, zu sagen nein? Weil ein Ja wäre Komfort, nämlich für den anderen.
Ich mache nichts mehr für andere. Es geht sich nicht mehr aus. Ich bin so hart gefallen. Ich habe damals eine Schilddrüsenerkrankung gehabt. Mein Körper war komplett out of order. Ich konnte auch nichts mehr essen, ohne dass mein Körper nicht reagiert hat. Und das Einzige, was mir gut getan hat, war damals, also das ist jetzt eine kurze Geschichte, eine Zeitgeschichte dazu, waren Luxushandtaschen. Also ich komme gleich dazu, warum ich euch das erzähle. Und als ich dann entschieden habe, okay, ich muss eine komplette Ernährungsumstellung machen, und das war 2020 und da wirklich auf vieles verzichtet, weil mein Körper einfach krank war und dann die Trennung gekommen ist, haben mir diese Luxushandtaschen, die dank Covid eine Preissteigerung hingelegt haben, dass ich nur so geschaut habe, die Einrichtung für meine Wohnung gezahlt. Also die Kaution, die recht hoch war, auch die Ausbildung, die ich gemacht habe, alles, was ich, das sind Kosten, da kannst du zwei Kleinwagen drum kaufen. Also ich habe investiert in mich und mein Leben und ich bin nicht die Frau geworden, die ich heute bin für irgendjemanden da draußen. Ich mache das alles für mich, alles. Und ich bin nicht da, um irgendjemanden zu gefallen. Und als Fangirl der Eigenverantwortung bin ich auch nicht bequem. Es ist nicht der bequeme Weg, der dich dorthin bringt, in deinem Leben glücklich zu sein. Es sind meistens die Wege, die ein bisschen komisch ausschauen, wo schon mal ein Riesenhindernis liegt und wo du denkst, na ja, aber da hinten ist das Licht und das kenne ich und können wir nicht das machen, was ich eh schon kenne? Nein, also ich mache es nicht einmal mehr für meine Familie. Und ich weiß, das enttäuscht meine Mami manchmal. Aber ja, ich bin 42 Jahre, ich bin erwachsen, ich habe mein Leben und ich, also wenn es jetzt gerade ums Melden geht, ja, oder sagt man telefoniert wieder mal miteinander, dann ist dieses, Mami, ich melde mich, wenn ich Zeit habe, weil ich mir ja auch Zeit nehmen möchte dann für dieses Gespräch. Und nicht nur so kurz, ja, passt eh alles, geht mir gut, danke. Also das sind halt Gespräche, auf die kann ich verzichten. Denn wenn ich mit jemandem in Verbindung trete und mit jemandem sprechen möchte, dann soll das Gehalt haben. Das soll einfach, ich schenke dir meine Zeit oder so, wie wir jetzt beieinander sitzen. Ihr schenkt mir eure Zeit, ich schenke euch meine Zeit. Also es ist Wertschätzung und das ist auch das, was wir in der Welt da draußen brauchen. Wir haben alles und das, was verloren gegangen ist, ist Menschlichkeit, Wertschätzung, emotionale Intelligenz, Empathie. Nein, also ich mache nichts mehr für andere.
Weil wir gerade so gut im Thema sind, stelle ich dir jetzt mal die zweite große Milch- und Zuckerfrage, und zwar, was kann man von dir lernen? Und jetzt haben wir schon ein paar Dinge von dir gelernt, aber was ist das, was du anderen Leuten von dir mitgeben möchtest?
Ich würde mir manchmal gerne wünschen, ich könnte euch anzapfen an mich und mein Erleben, so wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt wahrnehme, wie ich sie fühle und was wir alles an Reichtum haben. Wir sind so großartig darin im Motschkern, im Sudern, im Kleinreden, vor allem auch uns selbst Kleinreden. Und ich rede ganz viel von den Göttinnen da draußen, weil ich sage, es ist die Haltung, die wir auch brauchen, uns selbst gegenüber. Was kann man von mir lernen? Ich weiß, Selbstliebe ist so riesengroßes Wort, ja, und es erschlagt jemanden in Wirklichkeit, weil du denkst, ja, ich soll mich selbst lieben, wie soll ich das machen? Es ist aber die erste Verbindung, die wir lernen sollten, uns selbst zu wertschätzen. Und wenn ich mir Versprechen gebe und auch lerne, dass ich die halte für mich, dann kann ich das auch, also das stärkt die Beziehung zu mir und das verstärkt auch die Beziehung zu anderen. Und ich bin als Fangirl der Eigenverantwortung im Feld der Eigenverantwortung, weil es meine Verantwortung ist, für mich Fürsorge zu sein, also Fürsorge zu tragen, für mich da zu sein, für mich einzustehen, meine Grenzen zu ziehen, Nein zu sagen, übrigens ist ein ganzer Satz, Nein, nicht in Rechtfertigungen zu gehen. Gerade wir Frauen haben gelernt, immer gefallen zu wollen, ruhig zu sein, ja, na, sei nicht wütend, sei lieb zu anderen. Hat dir jemand, nein, ganz im Gegenteil, uns ist ja gesagt worden, naja, also wenn du dich selbst als Erster setzt, dann bist du ja asozial, ja, na, weil wenn ich nicht funktioniert, kommt kein anderer, ja, also es kommt keiner. Das, also ich weiß, die Geschichten sind zwar recht schön, dass wir uns ja alle gegenseitig helfen, Zivilcourage, Fehlanzeige, auch ein bisschen fraglich da draußen, ich bin für ein Miteinander, vor allem unter uns Frauen, ich hasse dieses Gebitsche. Ich finde das so unnötig, auch dass wir Männer auf Podeste stellen und der arme Mann ist ja verheiratet, na, und ich bin ja jetzt die Frau, die ihn da rausrettet. Bist nicht. Der hat eine Frau an seiner Seite. Schon allein die Solidarität dieser Frau gegenüber würde ich mir mehr wünschen, auch wenn ich sie nicht kenne. Also es wird jetzt nicht die böse Frau sein. Und wenn sie so böse ist, dann darf sie halt auch, oder dann darf auch die Entscheidung treffen zu gehen. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema weggelaufen. aber mir geht es um ein mehr Miteinander, zurück zum Ursprung. Was ist Weiblichkeit? Weich zu sein, nichts zu tun, diesen scheiß Perfektionismus sein zu lassen und auch zu erkennen, dass wir jede Krise durchstehen können. Es kommt nicht dieses große Loch, es kommt nicht die tiefe Kluft, ja, auch wenn es sich gerade so anfühlt und auch der Schmerz so tief geht. Aber wir haben die Möglichkeit, wenn wir uns auch Unterstützung holen, das durchzustehen. Und im Fanclub der Eigenverantwortung, auf den ich halt immer wieder appelliere als Fangirl der Eigenverantwortung und als Vorsitzende dieses Fanclubs, so, dass ich es jetzt schön oft ausgesprochen habe, ist klar, dass wir uns auch mal schlecht fühlen dürfen, dass es mal gut gehen kann, dass wir alles sein dürfen und wir alles überstehen können. Und das ist das, mit dem ich gern mehr rausgehe. Und es ist nicht immer dieses tolle, einfache Leben, das uns ja Social Media leider auch so mitgebracht hat, ja, oder dieses, die Globalisierung und dieses ganze Internet und tralala, eh alles super, aber auch so ein bisschen, was ist denn das wahre Leben? Weg von diesem Schein, mehr Sein.
Ich würde noch gerne auf was zurückkommen, was du bei den Questions to Go gesagt hast. Das habe ich mir nämlich dann gleich aufgeschrieben. Reden oder zuhören? Hast du gesagt zuhören. Und ich habe mir fix gedacht, dass du sagst reden, weil du eben Keynote-Speakerin bist und Podcasterin bist. Und das ist so essentiell für diese Rollen. Warum doch zuhören?
Zuhören ist es in meiner Rolle als Coachin zum Beispiel. Also in den Beratungen oder in der Praxis oder als diplomierte Lebens- und Sozialberaterin bin ich viel am Zuhören, denn 80% der Redezeit liegt bei meinen Klientinnen und nicht bei mir. Ja, es stimmt, als Rolle der Podcasterin und Speakerin auf der Bühne bin ich natürlich die Storytellerin. Als Privatperson bin ich gern in Ruhe. Also da, das ist auch das, wo ich mich auflade. Ich brauche keine großen Dramen. Ich mag es, mit Menschen in Verbindung zu sein, die mich runterholen, wo ich merke, da kann ich sein und da muss ich nicht. Und da, ich bin schon gerne im Austausch, aber ich bin auch gerne, ich bin neugierig und man erfährt viel mehr, mit wem habe ich es denn vis-à-vis zu tun, wenn ich zuhöre. Deswegen. Aber es ist die Mischung aus. Also ich kann stellst mich auf die Bühne, kann ich den Mund nicht halten. Ich meine, ist eh klar. Ja, also Themenverfehlung. Oder einen schweigenden Podcast wird mir auch nicht viel bringen. Ja, also es ist schon die Mischung, aber wenn ich es mal aussuchen kann, dann ist es für mich das Zuhören und auch mal nicht performen zu müssen, mal nicht sein zu müssen, sondern einfach sein zu dürfen, in Ruhe vor allem.
Du hast vorher gesprochen über diese ständige Veränderung, die wir anstreben sollten oder die du auch anstrebst für dich und das immer sich neu erfinden und so weiter. Gibt es auch einen Punkt, wo wir bleiben dürfen, wie wir sind?
Ja, falls es so rübergekommen ist, dann ist es nicht richtig rübergekommen, weil müssen verändern tut sich keiner. Dieses Müssen, ja, von dem will ich auch weg. Das, was passiert ist, wir werden älter, wir sammeln Erfahrungen und diese Erfahrungen prägen uns. Und die Frage ist dann immer, komme ich an einen Punkt, wo ich sage, es hindert mich oder es bringt mich weiter. Und wenn ich Erfahrungen und Prägungen habe, die mich hindern und einschränken und vielleicht den MM kleiner werden lassen, den Mutmuskel und die Angst dafür größer werden lassen, dann bin ich für Veränderung, weil dann hält es dich auf. Es gibt in allen Prozessen, in unseren Entwicklungsphasen immer die Zeit, wo man mal in Ruhe ist, wo man mal setzen lässt, wo man auch vielleicht einmal eine harte Zeit hinter sich hat und sagt so, und jetzt atmen wir einfach mal durch, ja, und lassen mal stehen. Nein, Veränderung ist nicht ständig lebbar und auch nicht machbar. Ja. Also das würde mich ja auch ganz wucki machen in der Birne. Vielleicht ist das dann die Komfortzone, die Sofazone. Oder Buchlesenzone, ja, oder keine Ahnung, wo man einfach mal sagt, man lasst es stehen. Was ich nicht unterschreibe, ist, wenn jemand sagt, ich entwickle mich gar nicht, weil das stimmt nicht. Also wir entwickeln uns, das einer unserer Pioniere in der psychosozialen Beratung oder in der Psychologie war neben Freud, Carl Rogers hat uns Menschen verglichen mit einer Kartoffel. Und ich dieses Beispiel gelesen habe, habe ich mir gedacht, der ist nicht ganz beieinander. Aber es macht absolut Sinn. Wenn du eine Kartoffel hast, ja, und du legst sie in einen dunklen Raum und deckst sie zu, dann treibt die nicht aus. Kommt die Kartoffel aber mit Licht und Luft in Verbindung, fängt sie automatisch an auszutreiben. Und ich glaube, das kennt jeder, ja. Gerade im Winter, wenn die Erdäpfel vielleicht darinnen liegen, ja, und du nimmst das Sackerl und denkst so, ah ja, super, es hat schon zum Wachsen angefangen, ja. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir können uns nicht entwickeln. Kann aber auch eine Rückentwicklung sein, ja. Also die muss nicht immer vorwärts gehen, die muss auch nicht linear gehen, ja. Das ist meistens so ein bisschen ein Hin und Her und dann geht man doch wieder zurück und dann geht man wieder nach vorne. wir können uns nicht entwickeln. Das ist nicht im Menschsein angelegt, das ist auch nicht wissenschaftlich, dass man sagt, wir bleiben einfach stehen, sonst wären wir auch nicht da, wo wir sind. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass es ein Muss ist. Ja, ich weiß, dass Persönlichkeitsentwicklung oder psychosoziale Beratung oder sich seine eigenen Themen anzuschauen auch nicht immer angenehm ist und man schaut auch nicht immer gerne hin. Ich glaube aber, es gibt immer den Moment, wo man sagt, so und jetzt bin ich bereit dazu und jetzt gehe ich es an. Und wie gesagt, wenn man merkt, dass es einen hindert und einschränkt und vielleicht etwas Tolles, was man dann vielleicht erleben könnte, nicht erlebt, weil man sich's nicht traut, weil da vielleicht ein Glaubenssatz ist oder irgendwas, was uns klein hält, dann würde ich es schade finden, weil wir nur dieses eine Leben haben und wir kriegen kein zweites.
Was sind denn so Themen und Geschichten, mit denen Kundinnen oder Klientinnen zu dir als Coach kommen? Also was sind so Erfolgsgeschichten, wo du helfen kannst? Und was sind so Geschichten, wo du sagst, da bin ich die Falsche?
Also die Falsche bin ich definitiv, wenn jemand zu mir kommt und meint, ich habe die eine Lösung und ich bin jetzt das Wunderwuzi und kann von einer Sitzung auf die nächste das ganze Leben verändern, so wie man sich's vorstellt. Also nein, ich bin nicht die bezaubernde Genie, will ich auch gar nicht sein. Und die Arbeit liegt immer an der Klientin. Also ja, diese Erfahrungen habe ich auch gemacht, was dann auch ein bisschen Frustration auf meiner Seite bringt. Ich bin aber kein Wunderwuzi und auch meine Kolleginnen nicht, auch kein Psychotherapeut oder kein Psychiater oder alle, die in unserem Feld tätig sind. Was ich schön finde, sind oder die Erfolgsgeschichten meiner Klientinnen sind, wenn wir arbeiten meistens über längere Zeit miteinander, denn es beginnt ja mal mit einem, es gibt ein Thema und mit dem kommen sie. So, da vielleicht einmal auf die erste Frage zurückzukommen, was sind das für Themen? Das könnte sein Kommunikationsthemen, ich fühle mich nicht verstanden. Das kann sein, ich weiß nicht, wie ich mir in einem Job weitermache. Leadership-Themen, also Arbeitsbereich, ich bin Teamleitung und weiß jetzt nicht genau, wie kann ich da weitermachen. Ganz oft sind es eigene Zweifel. Bin ich eine gute Mama? Bin ich eine gute Freundin? Bin ich eine gute Tochter? Also das sind dieses Selbstwert. Ich glaube, man könnte es auf das runterbrechen. Es geht immer um einen Selbstwert. Was ich übrigens auch liebe, Selbstwert. Super. Dürfen wir auch aufbauen, haben wir auch viel zu wenig davon. Und wenn ich dann Klientinnen habe, die ich, ja, also manche begleite ich ja wirklich ein ganzes Jahr. Also die Prozesse sind doch noch nicht zu Ende. Kinderwunsch fällt mir jetzt auch gerade ein, habe ich auch. Scheidung habe ich auch. Und wenn man dann mal so die dritte, vierte Einheit hat, und dann kommen so Punkte auf einmal mit, warum habe ich diesen Gedanken oder woher kommt dieser Gedanke? Und da dann zum Beispiel zu sagen, okay, machen wir mal System. Also schauen wir uns ein Genogramm an. Ein Genogramm ist, das schaut aus wie ein Familienstammbaum. Jedoch kann man bis zu 7 Generationen einzeichnen und du zeichnest halt quasi die Klientin, die Herkunftsfamilie ein, also Gegenwartssystem, das heißt, wie ist der Ist-Zustand der Beziehung, dann gehst du hinauf zu den Eltern, gibt es da Geschwisterkinder, gibt es da verstorbene Kinder, das zeichnest du alles ein. Ja. Und dann kann man schon einmal erkennen, wenn dann die Klientin sagt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass ich im Beruf nicht weiterkomme und ich fühle mich so zurückgezogen, also als ob mich etwas hält. Ja, und dann kann man mal schauen, okay, gibt's da etwas, was vielleicht im System angesiedelt ist, was von der Mama-Seite kommt, ja, was sie vielleicht als Kind immer wieder gehört hat oder mitbekommen hat. Und das sind dann die schönen Prozesse, wenn man mal so ein bisschen eigentlich wirklich in die Tiefe reinarbeiten kann und sich die Klientinnen dann auch darauf einlassen und dann diese Aha-Momente haben. Also die sind in den Einzelsettings immer, also in den Coachings, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn ich natürlich dann den Spiegel vorhalte, oder das aufgreife, was sie mir erzählt haben, dass sie das einmal selber hören von jemandem anderen, andere Stimme und die Sätze, die man aber so spricht, dass sie sich denken, was das sage ich, so denke ich. Und naja, also ich denke mir das nicht aus, sondern ich bin immer aktiv zuhören und deswegen ist ja auch 80% des Gesprächs liegen bei meiner Klientin. Ich höre zu und in den Momenten, wir reden dann vom Paraphrasieren, das heißt zusammenfassen, spiegeln und zurückwerfen. Ja, und das sind dann die Momente, wo sie dann meistens da sitzen und sagen, es ist aber nicht so schön, dass ich so über mich rede oder so über mich denke. Also ja, was machen wir jetzt damit? Oh, das verändern wir jetzt. Ja. Dann machen wir das. Ja, und dann geht's hier schon wieder weiter.
Ich stelle dir mal die dritte große mit Milch und Zuckerfrage, weil es heißt ja oft, mein Matheprofessor hat das immer in unsere Stammbücher geschrieben, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Was bringt dich denn zum Lachen?
Ich habe den meisten Spaß mit mir selbst, ja. Also, ich meine, ich gehe auch gerne ins Kabarett, ja, oder ich setze mich auch gerne einfach mal, weiß ich nicht, in den Stadtpark oder so, oder im Fitnessstudio und schaue den Leuten einfach mal ein bisschen zu. Am meisten Spaß habe ich mit mir selber, weil ich mich so gut kennengelernt habe und ich ja auch oft mit mir selbst spreche oder im Gespräch bin, also ob das jetzt wirklich dann eine Aussprache ist oder im Kopf stattfindet, empfinde sehr tief. Ich kann viele Emotionen gut wahrnehmen und wenn ich eine Situation habe, die schon vergangen in der Vergangenheit liegt, aber die ich erzähle und ich dann wieder in diesem Moment drinnen bin, also ich kann mich da gar nicht halten vor lauter Lachen und dann lacht sowieso alles mit, weil das ist ein echtes Lachen, das ist nicht ein aufgesetztes, sondern das kommt so aus der Tiefe heraus oder aus der Tiefe meines Herzens. Und ja, also wenn ich an meine Freunde denke, die mir oft sagen, du hast wirklich den meisten Spaß mit dir selbst, dann ist es so, ich brauche da gar niemanden anderen, weil ich gestalte mir mein Leben auch so schön, dass ich Spaß habe und Freude habe. Und mir ein Highlight am Tag zu setzen, mindestens, auch wenn der Tag noch so schwierig war, ist auch so ein kleiner Anspruch, den ich an mich habe, weil ich einfach durch mein Krisenpaket entschieden habe, das Leben ist zu schön, es schlecht werden zu lassen.
Ist dieser Spaß mit dir selber und dass wir dich selber lachen können, ist es auch ein Ausdruck des Fangirls von dir selber?
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass wenn man über sich selbst nicht lachen kann, dass einem nicht viel Lachen dann übrig bleibt. Weil zum Lachen in den Keller gehen ist keine Option. Vor allem, ich habe gar keinen. Fall mir gerade ein. Also ich könnte gar nicht gehen. Und zu lachen setzt ja auch ganz viel in uns frei, also von den Hormonen, die dann wieder den Körper durchspülen und Freude bringen. Und ja, also ja, gehört zum Fangirl-Sein dazu. Ja, definitiv ist eine Eigenschaft, die muss sein.
Dann stelle ich jetzt mal die vierte und letzte große mit Milch und Zucker Frage, und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2031. Wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, was ist im besten Fall in deinem Leben passiert?
Also ich möchte ja die Helene Fischer der Persönlichkeitsentwicklung werden. Also ich denke ja sehr klein. Meine Ziele sind recht überschaubar. Im Jahr 2031 habe ich hier schon in einigen Opernhäusern mein Debüt auf der Bühne gegeben, wobei Debüt ist es dann gar nicht mehr, mit dem Titel Was wäre, wenn es dieses Mal gut ausgeht? Und das wird eine Mischung gewesen sein aus Persönlichkeitsentwicklung, Kabarett, Keynote, Selbsterfahrung für meine Zuschauerinnen. Ich möchte, wer bin ich 2031, was habe ich alles geschafft? Der Fanclub der Eigenverantwortung ist gewachsen. Den Menschen da draußen ist bewusster, dass wir mit Mimimi und Drama Queen und Drama Kings und weiß ich nicht was nicht mehr weitergekommen sind und dass es Zeit ist, ja, den Hintern in die Höhe zu bekommen und voranzugehen. Ich hoffe für mich, dass ich nicht verlernt habe, über mich selbst zu lachen und meine Wahrheit zu leben und meinen Weg zu gehen und mich davon nicht abbringen habe lassen, dass ich für irgendjemanden anderen, auch wenn ich vorher gesagt habe, ich mache das nicht, aber auch ich bin Mensch und auch ich neige dazu, natürlich gefallen zu wollen. Aber ich trotzdem dort geblieben bin, was mein Weg ist und immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich bin mir treu geblieben. Ich habe die Versprechen, die ich mir selbst gegeben habe, gehalten. Ich möchte 2031 auf die letzten 5 Jahre zurückblicken und sagen, es war eine geile Zeit und ein wilder Ritt. Egal, ob er rauf oder runtergegangen ist. Er wird für jeden was gut gewesen sein. Ja. Also ja, das Leben ist voll mit Erfahrungen. Also ich rede ja auch in meinen Podcasts nicht mehr von es war ein Problem oder es ist schlecht gelaufen oder sonst irgendwas, sondern es sind alles Erfahrungen, die mich weiterbringen oder die uns weiterbringen. Und in der Rückschau dann zu sagen, okay, ah ja, jetzt weiß ich auch, warum das hat nicht funktionieren sollen. Ja. Ich hoffe, dass ich alle meine Lieben noch habe. Denn 5 Jahre können ja viel verändern. Und ja, also der Fanclub der Eigenverantwortung einfach gewachsen ist, dass die Leute erkannt haben, hey, es gibt ja auch noch was anderes außer gut und schlecht. Also auch das Schlechtes gut sein kann. Und ja, dass das Leben weitergeht und dass jede Krise eine Chance ist.
Hast du das Programm schon fertig?
Naja, ich glaube, das Outfit fehlt noch ein bisschen, aber die Schuhe hätte ich schon, die Schuhe hätte ich schon, das Programm habe ich sowieso. Also das könnte ich wahrscheinlich im Schlaf schon aufsagen. Wobei, ich bin ja auch ab und zu mal in der Innenstadt unterwegs oder halte irgendwo Stand-up-Keynotes am Stephansplatz oder im Stadtpark oder wo es mir gerade kommt. Also ich habe ja meine Tafel oft mit mir mit. Ja, also das Programm steht, das Outfit noch nicht.
Wenn wir jetzt zurückschauen und zum Beispiel, also wir haben unseren Podcast 2018 angefangen. Wenn wir dich 2018 gefragt hätten, liegt mir die Zukunft, sind 4, 5 Jahre vergangen, dann hätten wir auf 2023 voll rausgeblickt. Und hättest du 2018 schon gesehen, wie sehr sich dein Weg verändern wird bis jetzt? Und kann sich dein Weg bis 2031 noch einmal so drastisch verändern? Oder glaubst du, wirst du auf dieser Spur bleiben, wo du jetzt bist?
Ich glaube, dass ich auf der Spur bleiben werde, wo ich bin. 2018 war für mich definitiv ein Jahr, wo ich erfahren habe, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dass ich die Autoimmunerkrankung Hashimoto habe, dass ich verlegte Eileiter habe, dass ich Endometriose habe, dass ich keine Kinder bekommen kann auf natürliche Art und Weise. Wir waren voll in der Familienplanung drinnen. Ich wollte dieses tolle Leben unbedingt habe. Also wenn ich 2018, wenn mir jemand gesagt hätte, dass 2023 so wird, wie es war, hätte ich gelacht, glaube ich. Hätte ich mir nicht gedacht, nein. Wird sich es noch einmal so drastisch verändern? Nein. Weil, also es wird sich verändern, das weiß ich. Und das ist auch gut so, weil, ja, Leben ist Veränderung. Veränderung findet statt. Aber so massiv nicht mehr, weil ich endlich bei mir angekommen bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß auch sehr gut, was ich nicht kann. Es gibt für mich nichts, wo man mich angreifbar oder wo ich angreifbar bin, denn ich kenne meine Schwachpunkte oder Schwachpunkte. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Einer kann was besser, einer kann was schlechter. So funktioniert ja auch Menschsein, Gott sei Dank, sonst hätten wir alle den gleichen Job. Würden auf den gleichen Mann oder auf die gleiche Frau stehen, ja, oder weiß ich nicht, ja, und hätten alle dasselbe Leben. Also dann hätten wir Desperate Housewives oder wie es geheißen haben, ja. Dass man mich persönlich trifft oder aus der Fassung bringt, da müsste man schon, also da muss schon viel passieren. Und ich feiere die Frau, die ich bin. Ich habe nicht vor, mich noch einmal für irgendjemanden zu verbiegen oder zu verdrehen oder jemanden gefallen zu wollen. Wenn ich jemanden nicht in den Kram passt, dann soll er halt gehen. Das geht's ja nicht mehr aus, würde ich jetzt an dieser Stelle im Podcast sagen.
Ich habe schon gewusst, von dir kommen gute Schlussworte. Ich habe es gemerkt. Aber bevor wir ganz Tschüss sagen, gibt es natürlich noch die berühmt-berüchtigte, gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben möchtest? Zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand gedacht hat, von der Elena will ich noch viel mehr hören. Wo schauen die hin, wo hören die hin?
Das Einfachste ist einmal Social Media, Instagram und Facebook. Auf LinkedIn, da bin ich noch nicht so ganz warm geworden mit der Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meinen eigenen Podcast, Bewusst Weiblich. Der ist aktuell auf Spotify und auf Apple Podcasts. Momentan kommt er nur alle 2 Wochen raus, da ich gerade dabei bin, mein Buch zu schreiben mit einer renommierten Wissenschaftlerin gemeinsam. Wir wollen so ein bisschen das charmante Eigenverantwortungsthema auch mit der Wissenschaft kombinieren und da ein nettes Unterhaltungsbuch für uns Frauen wahrscheinlich eher rausbringen. Also das ist gerade im Entstehen. Ja, ein Buch schreiben gar nicht so einfach ist, vor allem für jemanden, die halt Rechtschreibung nicht so wahnsinnig toll findet. Und ich habe meine eigene Tonalität, also ich setze auch meine Satzstellungen anders. Hat meiner Professorin damals auch nicht so gut gefallen, aber es ist mein Wiedererkennungsmerkmal. Ja, also der Podcast bewusst weiblich, alle 2 Wochen. Bühnenauftritte habe ich jetzt aktuell noch nichts aktiv geplant. Ich bin jetzt gerade viel mit Freunden der Wirtschaft im Gespräch. Also das heißt jetzt eher für Unternehmerinnen, die haben da eher die Zugänge. Zu buchen bin ich auf alle Fälle für Keynotes jeglicher Art. Also da stehe ich sowieso immer zur Verfügung. Mich findet man auf meinen 2 Homepages auch. Der eine ist emtc.at. und elenadelcarlo.at, das ist die Speaker-Homepage und EMTC ist für die Praxis. Praxis, Coaching, psychosoziale Beratung, Krisenintervention mache ich auf Anfrage, gerne per E-Mail oder Telefon. Und ja, ansonsten laufe ich halt auch manchmal als Super-Fangirl in der Innenstadt um und um mit meinem lila Cape und befrage dort die Leute. Weil wie wir über Humor gesprochen haben, ich lache halt auch gerne über mich und drehe 2-mal im Jahr meine super Fangirl-Szenen, weil ich irgendwann entschieden habe, okay, das Fangirl der Eigenverantwortung braucht auch noch ein super Fangirl, die am Planet Erde gelandet ist und sie fragt, was ist mit den Menschen eigentlich los? Ja?
Dann bleibt es mir noch zu sagen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in deine Geschichte und im, was man von dir alles lernen kann und wie man vielleicht ein bisschen mehr über sich selbst nachdenkt und ob man glücklich ist und wo man hin will. Und alle anderen unserer Folgen, zum Beispiel mit dem von dir angesprochenen Ali Maloji, findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen unter www.mitmichandzucker.at.